Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Scharfe Welle aus der Bonner Epileptologie. Heute befassen wir uns mit einem Thema aus der Forschung, und zwar mit dem Thema Bildgebung und Epilepsien. Und dazu ist bei uns zu Gast Privatdozent Dr. Theodor Rüber, auch Facharzt für Neurologie und Leiter der Arbeitsgruppe Translationale Neurobildgebung. Hallo Theodor, schön, dass du da bist.
Hallo Simone, vielen Dank für die Einladung.
Und wie immer auch mit dabei ist Professor Dr. Rainer Surgis, Chefarzt und Klinikdirektor unserer Klinik und Poliklinik für Epileptologie. Hallo Rainer.
Hallo, hallo Simone, hallo Theodor.
Hallo Rainer.
Ja, ich freue mich voll, dass wir heute mal wieder von der Forschungsfront berichten. Aber um den Einstieg vielleicht ein bisschen zu erleichtern, würde ich dich bitten, Rainer, uns mal zu erzählen, wozu denn Bildgebung normalerweise in der Epileptologie gut ist.
Streng genommen bräuchte man die Bildgebung in der Versorgung von Menschen mit Epilepsie überhaupt nicht. Denn die Epilepsie ist ja eine klinische Diagnose und beruht darauf, dass man Episoden, die jemand hat, als epileptische Anfälle interpretiert. Und wenn er mehr als zwei hatte, die länger als 24 Stunden auseinanderliegen, dann darf man ja die Diagnose einer Epilepsie stellen. Aber natürlich geht die Versorgung von Menschen mit Epilepsie weit darüber hinaus. Wir wollen natürlich zum einen die Ursache der Epilepsie genauer ergründen. Und dafür ist die klinische Bildgebung, die Kernspintomographie, von außerordentlich hoher Bedeutung. Denn es gibt ja beispielsweise Ursachen, die einer akuten Behandlung bedürfen, oder eben auch Ursachen, von denen wir wissen, dass die Prognose, auf Medikamente gut zu reagieren, sehr, sehr schlecht ist. Und in solchen Konstellationen kann man Betroffene mit Epilepsie beispielsweise frühzeitig auch neue oder andere Therapieoptionen anbieten, beispielsweise die Epilepsiechirurgie.
Kann man sagen, dass mehr oder weniger jeder Patient, der bei uns an der Klinik in Behandlung ist, mindestens einmal eine Bildgebung bekommt?
Das kann man definitiv sagen, und am liebsten möchten wir natürlich besondere Qualitätskriterien bei dieser Bildgebung zur Anwendung sehen. Beispielsweise brauchen wir bestimmte Sequenzen, bestimmte Schnittführung, eine besondere Feldstärke und so weiter.
Theodor, für dich ist Bildgebung alles andere als Routine. Für dich ist es dein großes Forschungsthema. Und ich habe mich mal auf deiner Homepage rumgetrieben und mir angeschaut, was du da alles so machst. Und ich muss das jetzt vorlesen, weil ich mir das natürlich bei weitem nicht merken konnte. Also, da findet man einen Bereich zur automatischen Lokalisation epileptogener Läsionen. Ich verhaspel mich schon. Bildgebung im Anfall, neuroplastisches Remodeling in Gehirnläsionen, Neuroimaging, Biomarker und klinische Bildgebung. Darüber haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Jetzt ist die Frage, worüber sprechen wir zuerst? Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir über die automatische Lokalisation epileptogener Läsionen sprechen wollen.
Das ist in der Tat ein sehr spannendes Thema, weil es einen potenziell großen klinischen Beitrag hat. Eine Frage in der prächirurgischen Diagnostik, also in der Abklärung von Patienten hinsichtlich der Frage, ob sie eine Operation benötigen oder ob sie mit einer Operation behandelt werden können. Brauchen wir eine Läsion im Gehirn? Also man kann sagen, eine kleine Fehlbildung, oder es kann ein kleiner Tumor sein oder verschiedene Dinge, die eine Epilepsie auslösen. Und die sind in einigen Fällen schwer zu finden. So schwer, dass sie entweder in der konventionellen Bildgebung, also von Neuroradiologen, übersehen werden oder gar nicht zu sehen sind. Und das ist ein klassischer Anwendungsfall für Bildgebungsforschung, für bestimmte Programme, die wir schreiben, für Algorithmen. Die schauen sich diese Hirnbilder meistens aus dem MRT eben genauer an und können uns Stellen zeigen, die auffällig aussehen, und die können wir uns dann näher ansehen. Und so ist es möglich, auch Patienten, die einen völlig normalen, unauffälligen MRT-Befund haben, dann potenziell einer Operation zuzuführen.
Also es geht im Prinzip darum, das, was klinisch sowieso gemacht wird, was Rainer gerade schon beschrieben hat, das zu verbessern, oder?
Genau. Also wir haben einen großen Anteil an Patienten, die MN-negativ sind, sagen wir. Das heißt, die haben eine Epilepsie, die haben mindestens 2 Medikamente bekommen, die sind aber nicht anfallsfrei. Und wir haben den Verdacht, dass sie eine fokale Epilepsie haben, also dass die Epilepsie von einem bestimmten Ort kommt. Und dann stellt sich die Frage, ob man diesen Ort findet, um ihn operieren zu können. Und an diesem Suchvorgang sind wir aus der Bildgebungsgruppe auch eben über die klinische Routine hinweg beteiligt, weil dabei Techniken zum Einsatz kommen, die dem neuesten Forschungsstand entsprechen, die gerade erst entwickelt und weiterentwickelt werden. Und das ist unsere Aufgabe.
Und kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, so dass ich das auch verstehe, welche besonderen oder neuen Methoden da zum Einsatz kommen?
Ein Begriff, der in vielerlei Munde aktuell ist, ist künstliche Intelligenz. Und in der Tat ist künstliche Intelligenz, ist es eigentlich ein klassischer Anwendungsfall für künstliche Intelligenz. Computer sind ja besonders gut im Sehen, in der sogenannten Computer Vision. Und das betrifft natürlich auch die medizinischen Bilder, die sie sehen können, die sie analysieren können. Und deswegen können wir von den Kollegen aus der Informatik viele Techniken übernehmen und die auf Hirnbilder anwenden und Algorithmen programmieren, die uns dann diese kleinen Auffälligkeiten, die mit dem bloßen Auge gar nicht zu sehen sind, zeigen können.
Es geht also im Prinzip um die Bildanalyse, nicht um die Bilderzeugung.
Genau.
Da sind keine neuen, sagen wir mal, MRT-Geräte am Start, sondern es geht um die Analyse schon vorhandener Bilder.
Bei der künstlichen Intelligenz ja, aber wir versuchen auch durch die Untersuchung unserer Patientinnen und Patienten mit besonders starken MRT-Geräten, die ein besonders starkes Magnetfeld haben, versuchen wir auch, die Bildgebung zu verbessern. Und das ist Gegenstand unserer Forschung. Es sind also 2 Säulen, auf denen dieser Fortschritt steht, den wir hoffentlich machen. Das eine ist die Bildverarbeitung oder Bildanalyse, wie du sagtest. Das andere ist der Einsatz von neuen, besonders guten MRT-Geräten.
Vielleicht kannst du, Theodor, noch was dazu sagen, welche Formen von Methoden zur Bildaufnahme eingesetzt werden. Denn es wird ja nicht nur die graue Hirnsubstanz beurteilt, sondern auch noch andere Teile des Gehirns. Kannst du dazu was sagen?
Die weiße Substanz und genau, also wir haben, das wäre sozusagen, jetzt hatte ich gerade gesagt, es gibt 2 Säulen, aber eigentlich gibt es 3 Säulen. Die dritte Säule ist nämlich die Sequenzentwicklung. Die Sequenz ist im Prinzip ein Aufnahmemodus eines MRT-Geräts. Ich versuche das immer zu erklären wie bei einer Kamera. Wie man das früher hatte, da konnte man ja auch verschiedene, oder kann man auch heute noch in der Digitalfotografie verschiedene Parameter einstellen, Blende zum Beispiel oder Aufnahmezeit. Und das können wir beim MRT eben auch. Aber die Parameter, die wir zur Verfügung haben, sind sehr viel mehr und sehr viel komplexer, einige hundert und in verschiedenen Kombinationen. Und so kommen bei jeder MRT-Aufnahme am Ende sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse bei raus, je nachdem, wie man diese Parameter einstellt. Man kann zum Beispiel dann das MRT-Signal auf bestimmte Hirnstrukturen sensibilisieren. Man kann sagen, man ist an der grauen Substanz interessiert, also diesem Rindenbereich, wo die Nervenzellen drin liegen, oder an der Verbindung verschiedener Hirn- oder Rindenareale, die in der weißen Substanz liegen, also die Autobahn des Gehirns, kann man sagen, denn auch die sind bei Epilepsie oder können bei Epilepsie verändert sein und auch die können uns helfen, diese Läsionen, die teils eben nicht sichtbar sind, zu lokalisieren. Es ist also eine detektivische Aufgabe, die wir haben, wenn wir diese Bilder uns angucken.
Kann man denn auch Funktionen und Aktivitäten des Gehirns messen mit dem MRT?
Das wäre das funktionelle MRT. Wir haben jetzt gerade über das strukturelle MRT gesprochen. Da gucken wir uns die Struktur an, also die graue und die weiße Substanz. Und dann kann man sich auch die Funktionen anschauen. Das ist das funktionelle MRT. Und hier stellen wir unseren Patientinnen und Patienten im Scanner, also im MRT-Scanner, bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Sprachaufgaben oder seit neuem auch Riechaufgaben. Dass es dann Geruchsstoffe gibt, die präsentiert werden. Und dann schauen wir, wo diese Geruchsstoffe verarbeitet werden im Hirn oder wo Sprache verarbeitet wird. Und dann können wir Rückschlüsse darauf ziehen, wie das Hirn funktioniert und inwiefern diese Hirnfunktion vielleicht verändert ist. Und das hilft uns, die Epilepsie besser einzuordnen.
Und wie wird das die Hirnaktivität gemessen im MRT?
Die Hirnaktivität wird über eine veränderte Oxygenierung des Blutes gemessen. Oxygenierung heißt, dass der Sauerstoffgehalt des Blutes ein anderer ist. Das Hirn verbraucht ja Sauerstoff, um arbeiten zu können. Und in den Arealen, die aktiv sind, braucht es besonders viel Sauerstoff. Und im Rahmen dieses Sauerstoffverbrauchs kommt es zu einem veränderten magnetischen Zustand des Häm-Proteins. Das ist das zentrale Protein der roten Blutkörperchen, deswegen sind die auch rot. Und da ist ein Eisen drin und das Eisen verändert den Zustand. Das wird dann dreifach ionisiert, wenn es Sauerstoff abgibt. Und das sorgt dafür, dass die magnetischen Eigenschaften andere sind. Und in einem sehr starken Magnetfeld, wie wir das eben im MRT haben, führt das dazu, dass wir ein Signal messen können, was abhängig ist vom Aktivitätszustand einzelner Hirnareale, weil die eben dann mehr Sauerstoff verbrauchen und das dann eben zu anderen magnetischen Eigenschaften des Blutes führt.
Genau, und solche verschiedenen Verfahren, die werden auch klinisch eingesetzt. Beispielsweise bei Menschen, die Schläfenlappenepilepsien haben, stellen wir uns vor eine Vernarbung des inneren Teils des Schläfenlappens, des Hippocampus. Und da wollen wir beispielsweise wissen über das strukturelle MRT, ob es eben diese Vernarbung gibt, also eine Hippocampusklerose vorliegt. Dann machen wir häufig ein funktionelles MRT, ein sogenanntes Sprach-fMRT. Dann bestimmen wir, ob sprachrelevante Hirnbereiche im linken Schläfenlappen liegen und dann können wir beispielsweise auch Faserverbindungen bestimmen aus der sogenannten Sehstrahlung. Das sind die Verbindungen zwischen den Netzhäuten der Augen und des Hinterhaupts, wo die Sehempfindung entsteht. Und dann können wir beispielsweise die Operation planen, also drei verschiedene Methoden bei einem Patienten oder Patientin mit einer Schläfenlappenepilepsie der linken Seite.
Kommt denn bei diesen funktionellen bildgebenden Verfahren auch künstliche Intelligenz zum Einsatz?
Das gibt es, aber das ist hochexperimentell und noch nicht in der klinischen Routine und nicht Gegenstand unserer Forschung.
Trotzdem würde ich gerne mal einen kurzen Schwenk zur künstlichen Intelligenz machen, beziehungsweise bei diesem Thema bleiben und dich, Rainer, nochmal fragen, wo wird denn künstliche Intelligenz sonst noch in der Epileptologie eingesetzt?
Ja, künstliche Intelligenz, das hatten wir schon mal besprochen, ist ein großes Thema mit verschiedenen Methoden, für die wir auch gar keine Experten sind. Ich weiß, dass wir in der Epileptologie Verfahren des maschinellen Lernens einsetzen, um beispielsweise Anfälle automatisch oder automatisiert zu erkennen. Ein Beispiel, was derzeit schon klinisch sogar auf dem Markt ist und woran wir selber auch arbeiten, sind die automatischen Anfallserkennungsmethoden durch sogenannte Wearables, also kleine Geräte, die am Körper sind, sowas wie ein Fitness-Tracker. Und wir bringen diesen Algorithmen oder Geräten bei, das Muster von epileptischen Anfällen automatisch zu erkennen und zu unterscheiden von Aktivitäten des Alltags. Also hier werden Techniken oder Methoden der künstlichen Intelligenz zum Wohle von Betroffenen mit Epilepsie eingesetzt.
Und ich glaube, EEG-Auswertung kann auch von KI profitieren, oder?
Auf jeden Fall. Es gibt auch in diesen Video-EEG-Langzeitableitungen, die sehr, sehr lang sind, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und dieses ganze Datenmaterial muss natürlich gesichtet werden. Hier in Bonn sichten wir das manuell visuell. Allerdings gibt es auch Hilfsmittel, wo man dann eben diese EEG-Daten-Zeitreihen automatisiert erfassen kann und beispielsweise epilepsietypische Wellen automatisiert erkennen kann oder Anfallsmuster. Und diese erkannten Stellen werden dann einem Beobachter oder einem Auswerter, Auswerterin nochmal vorgestellt. Und da müssen wir entscheiden, ob es tatsächlich epilepsietypisch ist, ob es ein Anfall ist oder nicht.
Also das heißt, dass am Schluss auf jeden Fall nochmal ein Mensch darüber gucken muss, oder?
Das ist richtig. Und derzeit sind die Zulassungen auch von diesen Algorithmen und von diesen Detektionssystemen auch noch nicht, dass sie ohne Menschen arbeiten dürfen. Aber es gibt ja einige Dinge in Entwicklung, auch hier in Bonn. Theodor, vielleicht willst du dazu noch was sagen?
Ja, beispielsweise bei der Detektion von kleinen Läsionen, da sehen wir, wie gut Maschinen sind, wir sehen, wie gut Menschen sind und wir forschen gerade daran, wie Maschinen und Menschen am besten zusammenarbeiten. Und dann sehen wir, dass bestimmte Charakteristika von diesen Läsionen am ehesten von Menschen gesehen werden und andere Charakteristika eher von Maschinen. Und wenn wir das wissen, dann können wir eben auch die Algorithmen so programmieren, dass sie sich auf die Dinge fokussieren, die Menschen nicht so gut sehen.
Ja, das ist ja spannend und auch irgendwie beruhigend, dass es doch Kompetenzen gibt, die der Mensch besser kann als die Maschine.
Eine ganze Menge, glaube ich. Ja,
ja, ich würde gern noch über ein weiteres Thema ein bisschen intensiver sprechen, nämlich die Bildgebung im Anfall. Normalerweise beobachten wir in der Epileptologie epileptische Anfälle ja mit dem EEG oder eben wir beobachten sie direkt am Patienten. Und jetzt kommst du daher und sagst, wir können Anfälle auch im Gehirn sichtbar machen. Wie geht das?
Das versuchen wir zumindest. Das ist das große Ziel, weil es wahr ist, dass die Epilepsiebildgebung größtenteils strukturell ausgerichtet ist. Das heißt, wir versuchen eben eine Läsion zu finden, die auffällig ist und dann mit anderen Modalitäten, mit anderen diagnostischen Möglichkeiten herauszufinden, ob diese Läsion wirklich verantwortlich ist für die Epilepsie und für die epileptischen Anfälle. Es gibt eine Ausnahme jetzt schon in der klinischen Routine und das ist die SPECT-Bildgebung. SPECT ist ein Verfahren, was ein radioaktives Kontrastmittel benötigt, das im Anfall einem Patienten gespritzt wird. Nach diesem Anfall wird der Patient dann in diesem Apparat untersucht und es wird geschaut, wo sich dieses radioaktive Kontrastmittel angereichert hat. Und dann wird das Ganze nochmal wiederholt, wenn der Patient oder die Patientin keinen Anfall hatte. Und dann hat man zwei Bilder, die kann man kontrastieren und dann sieht man, wo sich im Anfall eben dieses radioaktive Kontrastmittel vermehrt angereichert hat. Das Problem ist aber, dass es da eben eine gewisse radioaktive Belastung gibt und dass dieses Verfahren nur etwa an 60% aller Anwendungen hilfreich ist. Deswegen haben wir in Bonn ein Protokoll entwickelt, was in 3/4 der Fälle nur mit einer Kontrastmitteldosis auskommt und aufgrund von Nachbearbeitung mittels modernsten Methoden eben eine höhere diagnostische Validität hat. Das heißt, es findet dieses radioaktive Kontrastmittel besser bei gleichzeitig geringerer Dosis. Wir sind mit dieser Forschung noch nicht am Ende. Wir versuchen, sie auch auf andere Bereiche auszuweiten, zum Beispiel die MRT zu nutzen, um Patienten zu untersuchen. Es ist ja pragmatisch oder eigentlich auch intuitiv, dass Patienten während eines epileptischen Anfalls nicht im Scanner sein können. Man weiß ja nicht, wann er kommt. Das ist sehr eng, das ist sehr teuer, das MRT. Man kann sie nicht ideal versorgen. So ein Anfall ist ja oft mit Bewegung assoziiert. Dann kann man sowieso nicht gut Bild geben. Und deswegen konzentrieren wir uns auf die Spuren von epileptischen Anfällen. Also wenn ein Patient einen Anfall hatte, gibt es dann mikrophysiologisch oder mikroanatomische Spuren, die dieser Anfall hinterlassen hat? Und können wir die einige Minuten oder vielleicht sogar Stunden nach dem Anfall im MRT darstellen? Und da gibt es einiges, zum Beispiel eine Bluthirnschrankenstörung, zum Beispiel Einlagerungen von Wasser, also man kann sagen eine Ödembildung. Und darauf fokussieren wir unsere Forschung, müssen wir auch sagen, dass es zwar neurowissenschaftlich bisher sehr interessant ist, aber noch nicht zu einer klinischen Anwendung geführt hat.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob das jetzt reine Grundlagenforschung ist, um besser zu verstehen, wie funktionieren Anfälle oder eben die Pathophysiologie im Gehirn. Oder ist das auch, profitiert der Patient da in irgendeiner Form von?
Also das Schöne an unserem Forschungsgebiet, zumindest so empfinde ich das, deswegen mache ich das so unglaublich gerne, ist, dass wir eben beides machen können. Im Idealfall macht man neurowissenschaftliche Forschung mit unseren Patientinnen und unseren Patienten und finden dabei Dinge heraus, haben Einsichten, die wir dann nutzen können zum Wohle von zukünftigen Patienten. Diesen Prozess nennt man Translation. Deswegen heißt meine Arbeitsgruppe auch Arbeitsgruppe für translationale Neurobildgebung. Die Idee ist, dass wir wissenschaftliche Einsichten klinisch nutzen können und dass wir eine sogenannte Translation haben. Normalerweise sagt man from bench to bedside, also von der Laborbank, wo man pipettiert und so weiter, bis hin zum Patientenbett. Bei uns heißt es from bore to bedside. Und bore ist der englische Ausdruck für die Röhre, wo der Patient reingeschoben wird. Und finde ich das sehr interessant an unserem Forschungsgebiet, diese Translation kann eben sehr kurz und unkompliziert sein. Wenn ich heute einen Algorithmus schreibe, der epileptogene Läsion verbessert findet, dann kann ich den morgen in der Klinik anwenden und übermorgen kann er vielleicht schon den ersten Patienten diagnostisch weiterhelfen, weil er eine Läsion gefunden hat und dieser Patient kann dann operiert werden. Und Gleiches gilt für die Anfallsbildgebung. Wenn ich heute einen Weg finde, um die Spuren von epileptischen Anfällen zu finden, dann kann ich das morgen auch in der klinischen Routine ergänzen, natürlich zusätzlich zu dem, was sonst gemacht wird, und habe übermorgen hoffentlich mehr über den Patienten gelernt, was diagnostisch und am Ende therapeutisch wertvoll ist.
Gefällt Ihnen diese Folge? Haben Sie Fragen dazu oder zu einem anderen Thema? Möchten Sie uns Feedback geben? Dann schreiben Sie uns per Mail an scharfe.welle@ukabon.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Ja, jetzt ist hier ganz oft das Wort Patienten gefallen und ich meine, du forschst an Patienten oder mit Patientendaten und da habe ich eine ganz praktische Frage. Also wie kommst du an diese Patienten? Muss jeder, der hier auf Station liegt, damit rechnen, von dir gefragt zu werden, hey, können wir dies oder jenes machen? Oder auch die Geschichte, die du gerade erzählt hast mit dem mit dieser Injektion während des Anfalls, mit dem radioaktiven Agens, was dann in der Bildgebung sichtbar gemacht wird. Da müssen Patienten ja auch ihre Einwilligung zu erteilen. Wie funktioniert das?
Also es muss nicht nur jeder, der auf Station ist, damit rechnen, sondern auch jeder, der ambulant zu uns kommt. Aber es muss natürlich keiner mitmachen. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht, aber jeder Patient und jede Patientin hat das Recht, Nein zu sagen, natürlich. Und das Recht, dass auch daraus dann kein Nachteil entsteht für die Patienten und für die Patientin. Wir machen aber die Erfahrung, dass fast alle Patienten und Patientinnen gerne mitmachen und dass es für die meisten auch interessant ist. Und wenn mal einer absagt, dann hat er eigentlich immer einen sehr, sehr guten Grund dafür.
Kommen denn viele in Frage? Also ist es so, dass man sagen kann, die allermeisten, die hier bei uns in der Ambulanz oder auch auf Station aufschlagen, könnten tatsächlich, also sind potenzielle Kandidaten oder ist das dann sowieso nur eine ganz ausgewählte kleine Gruppe?
Es kommen alle Patienten und Patientinnen in Frage und sogar solche, die keine, also jene Menschen oder Patienten, die keine Epilepsie haben, weil wir eben Kontrollprobanden auch brauchen, um eben die Veränderungen, die wir finden, abgrenzen zu können.
Theodor, wie machst du das denn konkret mit Datenschutz und mit dem Schutz des Individuums? Stimmt das, dass man aus dem MRT die Gesichter rekonstruieren kann?
Das stimmt, also nicht gut. Ich würde es keinem empfehlen, weil es sieht einfach nicht besonders gut aus, aber es ist möglich und das ist in der Tat ein Bereich, der uns sehr beschäftigt. Da gibt es in Deutschland oder in Europa mittlerweile seit der Datenschutzgrundverordnung 2018 gibt es da ganz klare rechtliche Rahmenbedingungen, die wir alle einhalten. Und diese Vorschriften besagen zum Beispiel, dass ein Einverständnis des Patienten oder der Patienten erforderlich ist für die Datenverarbeitung. Und die holen wir ein, aber wie gesagt, stimmen da fast alle zu. Man muss, weil es sich dabei eben um sehr persönliche und damit auch sehr sensible Daten handelt, auch bei der Speicherung bestimmte Richtlinien erfüllen. Es muss sichergestellt sein, dass diese Daten die Institution nicht verlassen. Und das, wenn sie es tun, dass sie es nur mit der Genehmigung der Patienten und Patientinnen tun und dann eben anonymisiert. Und da ist eine Herausforderung für uns oder eine Aufgabe, Herausforderung ist es eigentlich nicht, eine Aufgabe, eben das Gesicht, die Gesichtspartien von MRT-Bildern zu schmerzen. Es hat diesen etwas brachialen Ausdruck Defacing, also Entgesichten sozusagen. Wir schwärzen dann das Gesicht, damit dann keiner mehr ein Gesicht rekonstruieren kann.
Und das ist natürlich auch deswegen wichtig, weil wir auch hier die Initiative machen, dass wir die Daten mit anderen Arbeitsgruppen weltweit teilen möchten.
Das ist ein großes Anliegen von mir, denn wir haben gerade über künstliche Intelligenz gesprochen. Wenn man jetzt bei Google arbeitet und trainiert da eine künstliche Intelligenz, dann hat man Milliarden von Datensätzen zur Verfügung. Und das Besondere an diesen KI-Algorithmen ist, dass die eben sehr, sehr viele Datensätze brauchen, um besser zu werden. Wenn Sie jetzt an einem sehr, sehr großen, aber immerhin dann an einem Epilepsiezentrum arbeiten, dann hat man eben nur relativ wenige Datensätze zur Verfügung. Und das führt dazu, dass alle KI-Algorithmen, die wir bauen, in ihrer Validität oder in ihrer Wertigkeit nach oben begrenzt sind, weil wir nicht genügend Daten zum Training haben. Deswegen geht von uns die Initiative aus, dass wir uns mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus anderen Zentren in Deutschland, aber auch in England oder auch in den Staaten absprechen und versuchen, Datensätze zu teilen, um gemeinsam größere Datensätze zur Verfügung zu haben, um diese Algorithmen zu trainieren. Das geht aber nur mit dem Einverständnis von Patienten. Und entsprechend haben wir zum Beispiel vor anderthalb Jahren eine bestimmte Subgruppe von unseren Patienten angeschrieben und gefragt, ob wir ihre Daten teilen dürfen mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft und dem Ziel, dann verbesserte KI-Algorithmen zu schaffen. Und von den 140 Patientinnen und Patienten, die wir angeschrieben haben, haben sich über 100 zurückgemeldet und alle haben zugestimmt, dass wir diese Daten nach einer Anonymisierung teilen dürfen.
Also ganz tolle Initiative, die man nur unterstützen kann. Und auch nochmal das Signal, wir achten auf Datenschutz. Das ist eines der höchsten Prioritäten. Und wir achten auch darauf, dass Gesichter nicht identifiziert werden können, wenn Daten öffentlich zugänglich gemacht werden sollten. Alles nur mit Einverständnis der Patientinnen und Patienten. Richtig?
Richtig.
Ja, schön. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen größeren Blick aufmachen und mal in die Zukunft schauen. Vielleicht 10 Jahre, vielleicht sogar 50 Jahre. Das müsst ihr entscheiden. Was ist eure Vision? Was ist heute schon absehbar? Was Bildgebung des Gehirns, natürlich im Zusammenhang mit Epilepsien, zusammen mit künstlicher Intelligenz in der Zukunft zu leisten vermag?
Ja, das ist natürlich immer eine attraktive Frage, aber auch die am schwierigsten zu beantwortende. Und ich persönlich glaube, dass Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz in der klinischen Epileptologie vor allen Dingen dann eine Chance hat, wenn man verschiedene Datenarten zusammenführt. Wir reden zwar heute über Bildgebung, aber die Versorgung von Menschen mit Epilepsien umfasst ja verschiedene Datenarten, also EEG, Zeitreihen, die Arten der Anfälle, die Beschreibung der Anfälle, möglicherweise auch genetische Daten, die man ja zunehmend auch miterfasst und dann eben die Bildgebungsarbeiten. Und wenn man diese Datenart pro Patient zusammenführt und intelligent verarbeitet, könnte ich mir vorstellen, dass man hier Bahnbrechendes leisten kann. Und dazu gibt es ja auch schon Projekte, auch hier in Bonn, Theodor.
Wir haben eine Arbeit und die versucht, also eine Projektarbeit und die versucht von verschiedenen Epilepsiezentren, von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, Datensätze zu sammeln, die Bilder, also von Patienten und Patienten, auch natürlich alles wieder nach Einverständniserklärung, die Bilder enthalten und aber gleichzeitig auch klinische Informationen und wo wir dann die Classifier, also die Algorithmen, die wir eigentlich mit Bilddaten beschäftigen, zusätzlich auch mit klinischen Informationen füttern können und ihnen somit auch beibringen können, wie das Gesamtpaket aussieht. Und wenn man davon, von diesem Gesamtpaket eines Patienten ganz viele Pakete hat, dann findet man unter Umständen eben Zusammenhänge, die dem menschlichen Auge oder der menschlichen Wahrnehmung bisher nicht zugänglich waren. Und das wird angesprochen jetzt auf die Vision unserer Arbeit und unseres Feldes. Ich glaube, wir können alle nicht sagen, wohin sich jetzt die KI entwickelt, weil wir einfach keine KI-Forscher sind. Aber was wir hoffen, ist, dass wir es schaffen, die gewaltigen Fortschritte in diesem Gebiet insofern mitzunehmen, indem wir unsere Daten entsprechend aufbauen, vorbereiten und vorbereiten dafür. Nur dann sind wir an das, was in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich stattfinden wird, auch anschlussfähig und konkurrenzfähig. Und da sind wir als große Epilepsie-Klinik, glaube ich, gefragt, aber auch als ganze Gemeinschaft, als Forschungsgemeinschaft, dass wir unsere Datensätze teilen, dass wir sie aufbereiten und so datenschutzkonform und patientenorientiert unseren den KI-Entwicklungen zugänglich machen, um so das Beste für die Patienten am Ende rauszuholen.
Und dass wir natürlich Patientinnen und Patienten finden, die auch zustimmen, da mitzumachen. Das ist von herausragender Bedeutung, denn ohne Daten ist die ganze künstliche Intelligenz nichts wert und es wird keinen Fortschritt geben.
Ja, dann hoffen wir, dass wir zukünftig weiterhin so nette Patienten haben, die Lust haben, die Forschung mit weiterzuentwickeln. Ne?
Ja, sieht's gut aus.
Ja. So, dann sind wir jetzt auch schon bald am Ende. Aber ich wollte dich nochmal fragen, Theodor, was ist denn jetzt so das Nächste auf deinem Programm in deinem Forschungsgebiet? Gibt es irgendwelche Meilensteine, die anstehen, irgendwelche Projekte, die kurz vor der Vollendung stehen oder die begonnen werden?
Was uns aktuell am meisten beschäftigt, ist das sogenannte Ultrahochfeld. Der aktuelle diagnostische Standard in der Magnetresonanztomographie von Patienten und Patientinnen mit Epilepsie ist 3 Tesla. Das ist auch, ich weiß es nie genau, aber einige 10.000 Mal stärker als das Erdmagnetfeld, also ein sehr, sehr starker Magnet. Und jetzt gibt es aber seit einigen Jahren auch für den klinischen Einsatz freigegeben von Siemens ein Gerät mit 7 Tesla, also ein sehr viel höheres Magnetfeld. Und im Bereich der Neurologie ist die Epileptologie eigentlich das einzige Feld, das klar von diesem erhöhten Magnetfeld profitiert, weil wir in diesem Magnetfeld eben Läsionen, die wir potenziell operieren können, sehr viel besser sehen. Und insofern haben wir an der Klinik für Epileptologie vor 3 Monaten angefangen, unsere Patientinnen und Patienten in der Kooperation mit dem Deutschen Referenzzentrum für neurodegenerative Erkrankungen auch in einem solchen 7 Tesla MRT zu untersuchen. Haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, haben jetzt schon knapp 30 Patienten untersucht, da schon einiges an Läsionen gefunden, was vorher nicht bekannt war, und werden das weiter ausbauen und dann natürlich auch evaluieren, also bewerten, um unseren Kollegen und Kolleginnen an anderen Zentren mitteilen zu können, wie hilfreich es wirklich ist. Das bisherige Gefühl ist, das aber dann noch durch eine quantitative Analyse eben untermauert werden muss, ist, dass wir etwa 15-20% mehr Wissen, mehr Läsionen finden. Also sprich, dass es einem von 5 Patienten hilft, so ein MRT zu haben.
Also das heißt, so technische Revolutionen, dass die Geräte einfach besser werden, das passiert schon auch noch?
Ja, jeden Tag und hier an unserer Klinik sowieso.
Vielleicht muss man dazu noch ergänzend sagen, das sind natürlich wissenschaftliche 7 Tesla-Untersuchungen. Und die sind zwar wissenschaftlich erhoben, aber natürlich lassen wir die Informationen, die wir gewonnen haben, auch zugunsten der Patientinnen und Patienten einfließen in unsere weitere Planung. Und wenn wir meinen, wir hätten eine sehr subtile Aufbaustörung gefunden, dann müssen wir die natürlich noch bestätigen durch andere Methoden, zum Beispiel das radioaktive Zuckerpad, oder indem wir Elektroden ins Gehirn implantieren und da nochmal bestätigen, ja, das ist eine Auffälligkeit. Wir würden bislang, und es ist auch klinisch, wird das gefordert, können wir keine klinische Entscheidung nur auf einem 7 Tesla basieren.
Das ist natürlich wahr, denn es gibt 2 Untersuchungen, 2 Wege. Eines ist das Wissenschaftliche, das ist das, was wir machen. Und das andere ist das Radiologische, das machen unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Neuroradiologie. Und das hat natürlich eine diagnostische Wertigkeit. Während das, was wir machen, eben keine diagnostische Wertigkeit hat, der Patient oder die Patientin auch keinen Anspruch darauf hat, dass das eine medizinische Bildgebung ist. Aber, und das macht eben diese gute Zusammenarbeit mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus der Neuroradiologie aus, wenn wir in diesem 7 Tesla MRT eine Auffälligkeit finden, dann laufen wir vom Referenzzentrum für neurodegenerative Erkrankungen rüber in die Neuroradiologie und besprechen das dort mit den Kollegen. Und in einigen Fällen stimmen die uns zu, in anderen auch nicht. Und dann war das trotzdem ein interessanter Austausch. Und so funktioniert eben dieser interdisziplinäre Austausch an unserem Zentrum sehr gut.
Und das ist natürlich fachärztlich neuroradiologisch dann auch ein starkes Statement.
Ja.
Und man muss ja auch nochmal sagen, das wird in Deutschland an einigen wenigen Zentren gemacht, aber auch in den USA und in anderen Ländern wird das 7-Tesla zunehmend auch in solchen klinisch-wissenschaftlichen Untersuchungen eingesetzt. Mit Erfolg.
Also das heißt, im Zweifel profitieren Patientinnen und Patienten, die sich der Forschung zur Verfügung stellen, indem man sie einfach in den Genuss von hochmodernen Geräten kommen und man im Zweifel mehr sieht, als man in der normalen Untersuchung gesehen hätte.
Korrekt.
Dann hoffe ich sehr, dass das alles so erfolgreich weitergeht. Und wir werden uns bestimmt zu einem Follow-up mal wieder zusammensetzen und darüber
Gerne.
Reden, wie es mit dem 7-Tesla-Gerät läuft und mit den anderen Projekten, ob man epileptische Anfälle in der Bildgebung noch genauer sehen kann und schlussfolgern kann, was eigentlich genau passiert. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden, Theodor und Rainer. Und freuen uns das nächste Mal.
Ja, vielen Dank, dass Sie wieder mit uns Ihre Zeit verbracht haben. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht.